Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Drohnenboom, die Stunde der Überflieger hat begonnen. Zu Gast heute bei mir Herr Frank Wernicke, CEO von Drone Masters. Grüß dich.
Hallo, schön da zu sein.
Na, danke für deine Zeit. Ja, ich möchte heute mit dir so ein bisschen über das Thema Drohnenboom sprechen, gerade auch im Blick auf Deutschland. Was gibt es da für Akteure? Was macht ihr so in diesem Marktsegment? Und da bin ich ganz gespannt, was du so zu erzählen hast.
Ja, wir sind als Unternehmen in Richtung eines Inkubators unterwegs. Das heißt, aus unserer Perspektive, das Unternehmen gibt es seit 2015, da haben wir angefangen, stehen wir immer noch am Anfang einer Entwicklung, das heißt die Eroberung des Luftraums fürs elektrische Fliegen. Da haben wir in den vergangenen Jahren schon viele Hypes erlebt, viele euphorische Erwartungen, auch viele erste Enttäuschungen. Wir tun das, weil wir nach wie vor glauben, dass es damit erst noch so richtig losgeht. Und das merken wir auch gerade überall in Deutschland und vor allem in aller Welt. Sicher jetzt gerade mit Rückblick auf dieses Jahr war ein großer Meilenstein in jeglicher Hinsicht die Corona-Pandemie, die solche Themen wie kontaktlose Lieferungen nach vorne gebracht hat. Das ist das aktuelle Hype-Thema. So, auf das Eingangssatz, da auf den Eingangssatz zurückzukommen, als wir angefangen haben, ich selber bin simpel durch Drohnensport da drauf gekommen. Ich habe 2015, da war ich primär noch im Bereich Digitalisierung beratend tätig, habe damals viel für die Automobilindustrie gearbeitet. Wir haben uns mit Themen Automatisierung des Fahrens, Elektrifizierung des Antriebsstrangs, Vernetzung des Fahrens und so weiter beschäftigt. Und habe dann ein Video auf Facebook gesehen von ein paar Typen, die in Neuseeland mit Videobrille durch den Wald geflogen sind und so kleine Kopter hatten. Fand das sehr spannend und habe eigentlich nichts anderes im Sinne gehabt, als wir holen mal Leute in Berlin, weil da viele Innovatoren unterwegs sind, zusammen, die auch Interesse am elektrischen Fliegen haben. Und damit das ein bisschen unterhaltsamer wird, machen wir dazu ein kleines Drohnenrennen. Vorstellung war, wir fliegen mit einem Kasten Bier irgendwie um ein paar Bäume und das war's. 8 Wochen später habe ich mich als Veranstalter des ersten großen deutschen Drohnenrennens in einer Stadt wiedergefunden. Wir hatten dafür eine Trabrennbahn angemietet in Berlin. Es kamen sage und schreibe 200 Zuschauer, was enorm viel war für die damaligen Verhältnisse und alle gesagt haben, wow, so viele auf einen Haufen. Und haben vor allem angefangen, einen Community-Building-Prozess damit zu starten, weil uns im Nachgang ganz viele Universitäten, aber auch Unternehmen angesprochen haben, doch weiterzumachen mit diesem Thema rund um vertikale Mobilität, also senkrechte Starten und Landen und Fliegen dazwischen, alles elektrisch, weil es da ganz viel gibt, was entsteht und es keine Hubs gibt, wo sowas stattfindet. Und wir haben eine Meetup-Serie gestartet aus Berlin, sind dann haben wir festgestellt, dass die Leute ja, aus Amsterdam nach Berlin geflogen sind, um an einem Meetup teilzunehmen, was ich ein bisschen befremdlich fand damals. Natürlich sind wir total toll gewesen, aber deswegen auf eine Art nach Berlin zu fliegen. Ja, und dann wurde das immer größer. Wir sind in Europa rumgetourt, haben das Netzwerk immer weiter vergrößert und darüber nachgedacht, was unsere Rolle ist. Und das war primär, dass wir sagen, es fehlt in dem ganzen Segment ein Inkubator. Und als wir begonnen haben, haben viele gesagt, das hat gar keinen Sinn, was ihr da vorhabt, weil ihr seid ja da vertikal unterwegs und Inkubatoren funktionieren darüber, dass aus vielen verschiedenen Branchen Akteure zusammenkommen. Und für uns war das immer so ein Thema, dass eigentlich das verbindende Element ist das Fliegen und die Möglichkeit, Sensoren in die Luft zu heben, Waren in die Luft zu heben, Personen in die Luft zu heben und natürlich auch Entertainment, Hobby, das, was die meisten von uns kennen. Und mittlerweile hat sich das Bild auch ein bisschen gewandelt. Wir sind da weiter auf dem Track, lernen selber täglich dazu, unterstützen heute, beraten Konzerne, aber eben auch so in der Inkubatorfunktion sehr frühe Startups, beteiligen uns an Unternehmen, also so mit Sweat Equity, wie es so schön heißt. Also wir stecken Wissen und Erfahrungen und Kompetenzen rein und helfen damit jungen Unternehmen, sich zu strukturieren, die Märkte zu identifizieren, Use Cases zu identifizieren und haben in der Folge in den vergangenen Jahren auch enorm viele Hypes. Also das erste war erlebt. Das erste war Das fliegende Stativ. Also sprich, man hebt die Kamera in die Luft und fliegt irgendwelche Gelände ab, sieht Dinge von oben. Das kann eine Großschadenslage, das kann ein Feld sein, das kann ein Bahngleis sein oder eine Stromtrasse. Dann waren alle sehr euphorisch, haben gesagt, müssen wir unbedingt haben und haben dann festgestellt, im Ergebnis kam die Drohne zurück, hatte Terabytes von Bilddaten und die Mitarbeiter, die früher rumgelaufen sind, sich das alles zu Fuß angeguckt haben, saßen dann im Rechner und haben sich Bilder angeguckt. Das war dann so der nächste Prozessschritt. Wir brauchen eine Automatisierung der Prozesse. Das Ganze hat nur Sinn, wenn wir oder wenn das möglich ist, dass die Bilddaten gleich verarbeitet werden. Dass man dann praktisch Ampelreports zum Beispiel bekommt, wenn man eine Strecke befliegt und dann bekommt man angezeigt an Kilometer 5, an Kilometer 30. Ja. Da müsst ihr mal genauer gucken. Wenn die Leute vor Tonnen Bildern sitzen, dann hilft es noch nicht so weiter. Und das ist dann auch eher der Punkt, wo es mehr um Digitalisierung und Prozesse geht und weniger um das Fliegen. Da ist es noch ein bisschen nicht unerheblich, es muss automatisch gehen. Gerade wenn man an Brücken, an komplexen Gebäuden unterwegs ist, geht es darum, dass die Geräte in der Lage sind, sich da autonom idealerweise zu bewegen, weil es geht immer um das Thema Autonomie. Es ist wenig sinnvoll, dass immer eine Person daneben steht, sondern möglichst sollte das alles aus einer Hand. Die schmeißt die Drohne in die Luft und die macht den Rest möglichst alleine und kann dann auch schon die Informationen, die sie verarbeitet, egal mit welchem Sensor, automatisch verarbeiten.
Also du hast jetzt einige Use Cases mal so ein bisschen genannt. Was ist für dich persönlich gerade so einer der spannendsten Use Cases, die im Privatsegment, aber auch im Corporate-Segment interessant sind und immer mehr nachgefragt werden?
Spannendstes Thema ist seit geraumer Zeit und wie gesagt durch Corona nochmal richtig angeschoben worden, ist das Thema Logistik. Da auch jetzt hat es sich relativ breit schon so in der Schadensklasse bis 5 Kilo, wo es darum geht, eben Laborproben zu transportieren, Blood Samples, also Blutproben zwischen Hospitälern. Da gibt es eingängig viele Versuche mittlerweile auch schon in Deutschland, Pilotprojekte in München, in Siegen, in Frankfurt, in Hamburg, aber eben auch international. Gibt es Firmen wie Zipline, die in Ruanda praktisch schon eine komplette Infrastruktur aufgebaut haben und pro Jahr 20.000 bis 30.000 Flüge machen. Es gibt Unternehmen wie Wingcopter, die in diversen Konstellationen auch schon im großen Stil regelmäßig fliegen oder Metronet in der Schweiz, die auch Tausende von Flügen absolvieren. Der Fokus geht ganz klar derzeit auf das Thema medizinischer Transporte, weil dafür die höchste Akzeptanz da ist und alle Beteiligten das im Grunde genommen hoffen, dass damit auch andere Anwendungen eine Chance erhalten. Was sind andere Anwendungen? Klassiker ist halt so Intra-Werksverkehre, also man hebt kleinere Dinge in die Luft und transportiert sie von A nach B, aber es muss gar nicht so klein sein. Also die Größenordnungen gehen jetzt tatsächlich und dann ist der Übergang fließend zur Luftfahrt, also zu den großen Geräten bis 250 Kilo, die jetzt schon abgehoben werden und elektrisch transportiert werden können. Das ist gerade immer noch so ein großes Thema, Reichweiten, Batteriekapazität etc. Aber da stehen wir. Das ist das Spannendste. Was ich weniger erwarte, ist Pizza-Deliveries, was man gesehen hat, was angewendet wird in den USA auch schon, also das mit so typische Vorort-Suburbia zum Beispiel mit Medical Goods versorgt hat. Also wo man tatsächlich auch zum Endkunden fliegt, weil kurzfristig etwas benötigt wird und auch abgeholt werden kann.
Warum siehst du das weniger? Hängt das zusammen mit dem Thema Regulatorik, dass eine höhere Bereitschaft und Akzeptanz da ist, von der Stadt und vom Bund, solche Güter nur transportieren zu lassen? Oder woran liegt es, dass da das funktioniert?
Also die Regulierung ist ein Riesenthema und das Zweite ist Akzeptanz. Also es gibt die ersten Erfahrungen in Australien und Neuseeland, wo die Anwohner dann mittelschwer begeistert sind, wenn tatsächlich dauernd irgendwie was brummend ankommt und wieder abhebt. Wenn es sich um medizinische Notfälle handelt, dann ist die Akzeptanz da. Wenn sich einer ununterbrochen irgendwie Kleinigkeiten von Amazon liefern lässt oder irgendwie was sonst was, nochmal ein Eis oder so, dann ist das vielleicht nicht so.
Aber siehst du, dass es in einigen Jahren einige Flugkorridore geben wird, die dann für diese Dienstleistung, Lieferung von Gütern von Amazon Prime oder Co., Eilieferung genehmigt werden?
Auf jeden Fall. Ich denke, wir sind da immer noch am Anfang. Es geht primär gerade darum, wirklich die Geschäftsmodelle, den Bedarf rauszumändeln. Technisch geht wahnsinnig viel. Das ist gar nicht so sehr die Frage. Technik kann man lösen. Die Frage ist, rechnet sich das dann auch? Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist erlaubt? Und man kann sicher, wenn man sich auch gerade mal eine Stufe höher bewegt, so Lufttaxi, also das am Ende der elektrische Helikopter, werden wir sicher eine Renaissance von Regionalflughäfen sehen. Es wird sicherlich auch eine Veränderung in der individuellen Mobilität geben, im ländlichen Raum. Also weil wenn es so einfach wird, einen elektrischen Hubschrauber zu fliegen, wie ein Auto zu fahren, wird auch da die Nachfrage steigen. Wenn die Kosten äquivalent zur Elektromobilität im zweidimensionalen, also Straße, sich so entwickeln in der Luft, dann werden wir auch da eine größere Nachfrage sehen. Und da wird sich sicher die Welt in 10 Jahren deutlich von dem unterscheiden, was wir heute haben.
Und was ist für dich so dein Motiv? Also was reizt dich an dem Thema so am meisten, da wirklich deine Lebenszeit und deine Arbeitszeit damit zu verbringen, mit Drohnen?
Unendlicher Reichtum.
Jetzt haben wir es rausgekriegt.
So, jetzt habe ich es gestanden, erstmals in der Öffentlichkeit. Tatsächlich ist es einmal technologisch irre spannend, also weil es eines der, wo man wirklich was komplett Neues macht. Wir sind in einer Rolle, wo wir im Verhältnis zu anderen Mobilitätsformen immer noch in der Nische unterwegs sind, auch wenn das überall weltweit so der Fall ist. Aber man kann es einfach gestalten. Wir können die Regeln gestalten, wir können die Antriebsarten gestalten, wir können die Businessmodelle gestalten. Man lernt tolle Gestalten kennen. Ne? Okay. Also es gibt das, jetzt mal das Karlauer und so weiter, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, das im Kontext anderer Technologien zu sehen. Beispiel additive Fertigung und auch wieder so Corona-Erfahrung, wie schnell sich das Verhalten von Menschen dann doch ändert, wenn sie einmal verstehen müssen, dass zum Beispiel eine Videokonferenz funktioniert. Heißt es, welche Wirkung das auf Mobilität hat, ist noch gar nicht richtig abzusehen. Wie hat 3D-Druck und welche Wirkungen hat 3D-Druck? Und in dem Segment sind wir unterwegs. Das ist jetzt deutlich konkreter als Raumfahrt, die ja sehr gehypt wird. Und es ist praktikabel, es ist günstig und kann halt einen echten Impact haben. Das ist auch noch, das ist mein persönliches Ding, dass es tatsächlich mit diesem elektrischen Fliegen ein hohes Potenzial hat, zahlreiche Herausforderungen dieses Planeten zu lösen. Also was erste, letzte Meile zu tun hat im Kontext Nahrungsmittelwirtschaft, Zulieferung, also das gezielte Ausbringen alleine von Schädlingsbekämpfungsmitteln, wenn ich die nicht mehr komplett überall streuen muss, wenn ich unterstützen kann bei Precision Agriculture, dass ich eine Aufzeichnung bekomme von einem Feld oder von einem Baumbestand, dass ich von Kleinbauern helfen kann, ihre Produkte überhaupt mal zu Märkten zu bringen. Also große Herausforderung in Afrika ist nicht existierende Straße und Infrastruktur. Das heißt, wenn man das alles den ganzen Kontinent planieren möchte, analog zu Europa, dann ist das im besten Sinne nicht nachhaltig oder im schlechtesten. Und dann kann man immer sich wieder vergegenwärtigen, Zementindustrie ist der größte CO2-Emittent des Planeten. Ich glaube, auf Platz 3, wenn man es ins Verhältnis setzt, zu Staaten. Und da hat es tatsächlich eine Wirkung. Und das ist wiederum der spannende Teil, jetzt auch so mal diskret darauf zu achten, in einer im wahrsten Sinne des Wortes schnell drehenden Industrie. Die Dinge haben eine schnelle Entwicklungszeit, die sind nach einem Jahr wieder überholt. Wie kann man das gleich implementieren, dass sie auch sozusagen im besten Sinne Cradle to Cradle, dass ich von A bis Z, ich kann sie recyceln, ich kann sie erneuern, also ich kann praktisch alle Facetten denken. Das ist das, was uns alle begeistert und warum wir das machen.
Und siehst du, dass jede Privatperson in einigen Jahren oder jeder private Haushalt in einigen Jahren auch seine eigene Drohne haben sollte, um gewisse Themen voranzubringen?
Nee. Also klar, wenn ich es unter dem Aspekt sollte sehe, sehe ich da keinen Mehrwert für individuelle Haushalte. Könnte, ja, von mir aus gerne. Ich glaube nicht, dass man es braucht. Im Privatumfeld ist das am ehesten ist es ein fliegender Fotoapparat. Und das kann man dann schön finden oder auch nicht, aber es ist kein Muss, das man haben muss. Das ist eher so ein nettes Gadget. Ansonsten ist tatsächlich eher der Service, der damit erbracht werden kann, der Mehrwert medizinischer Leistungen, der industrielle Kontext. Eine spannende Frage ist die Individualisierung im Sinne von, kann ich mich damit bewegen? Also habe ich eine persönliche Drohne vor der Haustür, die mich zu meinem Häuschen nach Brandenburg bringt und wieder zurück. Das könnte durchaus ein spannendes Thema werden, aber da glaube ich auch eher an Sharing-Modelle denn an individuelles Besitzen.
Und wenn man von Drohnen spricht, denkt man ja oft zuerst an eine Güterdrohne als an eine Passagierdrohne. Und wenn man von Passagierdrohnen spricht, denkt man ja gleich an Flugtaxis. Also diese Begriffsdefinition, Begrifflichkeit, Drohne, Güter und Flugtaxi, Personentransport. Wie siehst du das? Also gibt es da noch wird das scharf getrennt?
Jein. Also es ist eine akademische Diskussion. Als wir begonnen haben, haben uns viele gesagt, ihr dürft das nicht Drohne nennen, ihr müsst es UAV nennen, weil Drohne ist böse und Militär. Mittlerweile hat sich das geändert. Heute wird Drohne im zivilen Kontext benutzt und das Militär spricht von UAV, also Unmanned Aerial Vehicles, die dann also unbemannte Flugsysteme verkleidet es dann ein bisschen. Es gibt immer noch es ist fachlich nicht richtig, wenn man Drohne für Flugtaxi, man kann dann bemannte Drohne sagen oder was auch immer, aber das ist tatsächlich, aber da wird sich irgendwo eine Begriffsdefinition irgendwann mal finden. Für uns war am Anfang entscheidend, wenn wir Drohne gesagt haben, hat jeder gewusst, was gemeint ist. Und das war ganz entscheidend und das ist entscheidend, wenn ich eine Akzeptanz für eine Technologie haben will, muss ich nicht erstmal 5 Sätze lang erklären, wovon ich rede, sondern Drohne hat jeder ein Bild im Kopf. Interessanterweise gar nicht negativ. Das ist das, was wir immer über 5 Jahre hinweg in Veranstaltungen, in den Dialogen mit kritischen Stakeholdern, die Angst vor dem negativen Bild ist viel größer als tatsächlich das negative Bild selber. Mitunter habe ich gerade so, jetzt beginnt gerade eine Welle von soziologischen, politikwissenschaftlichen Untersuchungen, wo man sagt, dass das zwanghafte Suchen nach negativen Bildern und eigentlich ist noch eine sehr große Offenheit da. Das war uns immer wichtig, die Technologie auch zu framen.
Weil bei Drohnen, also danke für den Input, bei Drohnen hat man so eine Aversion, ach, da fliegt was über mir und das überwacht mich mit einer Kamera. Also das ist so das Erste, an das ich persönlich denke. Wie siehst du das?
Das ist durchaus ein Bild, das man haben kann. Jeder von uns führt ein Smartphone mit sich. Das ist das ideale Überwachungsinstrument, egal ob ich eine Decke über dem Kopf habe oder nicht. Keiner kann beurteilen, ob da jemand gerade mitschneidet, was ich sage, ob mich jemand fotografiert. Aber es ist am Ende eine andere Diskussion, also über den Sensor und wie der eingesetzt wird. Ansonsten ist es wie überall, geht es genau darum, zu lernen, mit der Technologie umzugehen und zu entscheiden, dass es natürlich nicht rechtens und nicht gesellschaftlich akzeptiert sein kann, dass irgendjemand dauernd über das Nachbarsgrundstück fliegt, genauso wenig, wie ich eine Stange drüber halte mit einem Fotoapparat und das ununterbrochen filme. Und was anderes ist es am Ende nicht.
Und jetzt zur eine der wesentlichen Fragen ist ja, wem gehört der Flugkorridor? In welcher Höhe fliegen solche Drohnen und wer bestimmt, ob die Drohne dort fliegen darf? Also wer ist der Landlord, wie man so schön sagt, von der dritten Dimension, wenn man in die Höhe geht?
Aktueller Stand ist es, dass es im Grunde genommen nicht geklärt ist. Grundstücke werden mit Quadratmetern verkauft und nicht mit Kubikmetern. Es gibt keine klare Regelung, wie hoch mein Eigentum ist. Es findet irgendwann mal oben ein Luftraum statt, weil es darf ja auch eine Airline über mein Grundstück fliegen, ohne sich ein Zertifikat von mir zu holen. Das ist gerade tatsächlich in der Entstehung. Spannender Prozess. Ich bin selber im Beirat des Verkehrsministeriums für die Regulierung. Und wenn man das dabei ist, ist es sehr spannend, weil es wird gerade definiert. Und da hat man gerade auch viele Möglichkeiten, da auch noch mitzuwirken. Momentan geht man so aus, es ist so eine Größe unterhalb der klassischen Luftfahrt, wo so unter 1000 Meter grob, wo der regulierte Luftraum beginnt. Und darunter ist es nicht so, dass es gar keine Regeln gibt, aber es war nicht so durchreguliert wie eben der Luftraum, in dem die Verkehrsflugzeuge sich bewegen, weil gar keine Notwendigkeit da war. Für die paar Segelflieger und Motorsportler, die haben sich gesehen, die hatten ihre Regeln und es funktioniert. Und da wird jetzt natürlich enorm schnell weiterentwickelt. Und spannender Diskurs wird sicher werden, wer darüber entscheidet, wo geflogen werden darf. In der Stadt macht es die Stadtverwaltung oder bestimmt es die Luftfahrtbehörde.
Und dann denke ich, am nächsten Schritt gibt es so ein Mapping in der Luft, wie so ein Google Maps in der Luft, wie so ein Navigationsassistent. Wenn die Drohnen irgendwann vollautonom fliegen, müssen die ja untereinander auch verständigen. Dann muss es ja in der Luft in der dritten Dimension irgendwelche Schilder und Ampeln geben, die jederzeit geändert werden kann oder fest statuiert werden können. Beschäftigt ihr euch damit oder wenn ja, wer sollte sich damit beschäftigen?
Also wir verfolgen das mit. In dem Sinne beschäftigen wir uns damit. Wir sind da jetzt unternehmerisch nicht selber aktiv. Es gibt aber die klassischen Akteure, die Karten herstellen. Die beschäftigen sich natürlich auch mit dem sogenannten Traffic Management, also Verkehrsmanagement in der Luft oder Unmanned Traffic Management, wenn es dann unbemannte Systeme sind. Und auch da geht es praktisch gerade um die technologische Vorherrschaft. Da gibt es einmal die klassischen internationalen Luftfahrtorganisationen, die versuchen jetzt ein bisschen das Luftfahrtregime zu adaptieren. Und es gibt wie immer eben die Disruptoren, die Technologieunternehmen, die versuchen, neue Wege zu gehen. Und man wird sicherlich den Luftraum anders regeln müssen als Verkehrsflugzeuge, wo es vielleicht 30.000 Flüge pro Tag gibt in Deutschland, wenn Hunderttausende von Geräten unterwegs sind. Und da geht es tatsächlich, gibt es gerade das Ringen darum, wer die Oberhand behält, sind das unter Umständen auch Telcos, die allen eine SIM-Karte mitgeben zur Erkennung des Systems. Wird es zentral gesteuert? Brauche ich eine zentrale Kontrolle? Erkennen sich die Systeme automatisch in der Luft? Wenn man das auf den Autoverkehr appliziert, ich habe ja auch keine Einrichtung, die kontinuierlich weiß, wo sich alle Fahrzeuge befinden. Das ist aber aus dem Denken der Luftfahrt anders, weil man ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat, wo es ununterbrochen eine Überwachung gibt, wo sich ein Flugvehikel oder ein Flugzeug befindet.
Vor welchen Herausforderungen stehen wir aktuell bei der Thematik?
Bei der Thematik Steuerung oder Drohne?
Bei der Thematik Drohne an sich.
Es gibt diverse, also die Regulierung, wenn man das jetzt mal auf die Seite legt, dass da noch viel zu tun ist. Gesetzlich sind die größten technisch spannendsten Themen ist Energiespeicherung, also Batterien zum Fliegen zu bringen, Energiedichte, das Gewicht. Ganz großes Thema wird Skalierung in der Produktion. Also wir haben es in der Luftfahrt, auch bei Airbus, Boeing und Co. mit Manufakturen zu tun. Und wenn wir mit den Drohnen, es gibt eigentlich nur einen großen Massenhersteller, DJI, als chinesisches Unternehmen, das für kleine Drohnen unterwegs ist, die 80% des Weltmarkts beherrschen. Wenn man in dem Bereich Logistik jetzt wirklich weltweit sich durchsetzen möchte, muss man so produzieren können wie die Automobilindustrie. Das wird sicher noch eine große Herausforderung in der Größenordnung, die irgendwo sich zwischen Flugzeug und Automobil heute bewegt. Und das ist eine Größenordnung, in der keine Industrie wirklich zu Hause ist, weil für Automobilzulieferer vielfach ist es zu wenig. Die können nur Millionen Stück zahlen, aber nicht Zehntausende. Da sind noch viele Lernkurven und das wird ganz entscheidend werden. Werkstoffe, die Frage der Häfen, also der Flughäfen oder Droneports, kann ich überall landen, muss ich solche Droneports bauen? Also das sind zentrale Herausforderungen. Und natürlich gibt es auch im Bereich Flugsteuerung noch eine Menge zu lösen, dass es möglichst einfach wird. Es ist noch nicht so, dass wirklich jeder gerade, der morgens aufsteht, in der Lage ist, loszufliegen. Also Bildung wird ein Riesenthema.
Und Akzeptanzschaffung, ne?
Akzeptanz und halt Bildung, Fachkräfte. Also es gibt tatsächlich interessantes Beispiel sind Mechatroniker für Automobilbereich. Der Beruf ist, glaube ich, so grob 10 Jahre alt, ungefähr 10, 15. In der Luftfahrt gibt es kein Äquivalent. Also wenn die ganzen elektronischen Flotten irgendwann mal auch landen und gewartet werden wollen, müssen jetzt Berufe erfunden werden. Das ist auch ein Grund, warum wir in dem Bereich sehr aktiv sind, wo wir immer so, was macht ihr da mit Kindern? Ist so, die heute 10- bis 15-Jährigen sind in 5 Jahren die, die Berufsentscheidungen treffen und die müssen dann elektrisches Fliegen auf dem Schirm haben und möglichst begeistert sein. So wie Kids früher enorm begeistert waren von PS-starken Sportwagen, versuchen wir die jetzt für elektrisches Fliegen zu begeistern.
Also ganz klassisch in dieser Befähigerrolle, ne? Akzeptanzschaffung. Nicht nur für Unternehmen, sondern für die Zielgruppe von morgen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Gibt es noch abschließend was zu sagen, was du gern unseren Zuhörern da draußen noch senden möchtest als abschließende Worte?
Was dir so wichtig ist. Ja, Mut haben, Dinge ausprobieren und die Chancen in der neuen Technologie zu erkennen und nicht nur die Risiken.
Wow, das waren gute Abschlussworte. Danke erstmal Frank Wernicke, CEO von Drone Masters, für deine offenen Worte, für das Gespräch. Ich freue mich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf der Hypermotion zu dem Thema Drohnenboom. Die Stunde der Überflieger hat begonnen. Da werden wir mit weiteren Experten über das Thema debattieren und diskutieren und mit Ihnen auch, liebe Zuhörer. In diesem Sinne, Frank, danke für deine Zeit, für deine Muße, für deine offenen Worte und bleib gesund. Bis bald. Danke dir.
Dankeschön.